Alice Weidel, die im ARD-Interview an sich schon ein Top-Thema ist, wird natürlich erst recht zum Top-Thema, wenn sie im Sommerinterview von Schmähgesängen unterbrochen wird. Und das ist aber nicht nur ein Thema, sondern das ist auch ein Thema, was viele Fragen aufwirft. Beispielsweise auf die Rolle der ARD, die Rolle der Polizei und natürlich der politische Dauerbrenner nach Stärkung oder Schwächung der AfD bei sowas.
Wir sehen unsere Aufgabe in der Nahbetrachtung darin, bei solchen Themen genau hinzuschauen. Also zum einen in die technischen Hintergründe von Interviews dieser Art. Natürlich gucken wir uns auch an, wie Interviewsituationen unter schwierigen Bedingungen funktionieren. Und uns interessiert auch, wie mit Protestaktionen dieser Art üblicherweise von Behördenseite wie Polizei und Ordnungsamt umgeht.
Ja, und diese Folge der Nahbetrachtung gibt es direkt wieder in zwei Versionen, in zwei Ausführungen, nämlich zum einen als Video und zum anderen natürlich wie gewohnt auch als Audio-Podcast. Also Sie finden zum Beispiel diese Ausgabe zeitgleich auch auf dem YouTube-Kanal von Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt. Tom hat mehrere tausend Radiosendungen moderiert und wie ich weiß, das auch besonders gerne gemacht. Aber deswegen interessiert mich an dieser Stelle besonders, wie du als erfahrener Radio- und auch Fernsehjournalist dieses Interview gesehen hast. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal reingeschaut hast?
Ja, zunächst einmal muss ich sagen, ich hätte mir das Sommerinterview von Alice Weidel gar nicht angeschaut, wenn ich nicht über andere Kanäle oder auch über direkte Kollegenansprache darauf aufmerksam gemacht worden wäre, dass es da offenbar zu einem Skandal in der ARD gekommen ist. Und ich habe es mir dann nicht einfach nur in ein paar Clips angeschaut, sondern das komplette ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel und bin zu dem Schluss gekommen, da sind durchaus einige Dinge drin, die man skandalträchtig oder zumindest mit Skandalpotenzial betrachten kann. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir jetzt hier mit einigen Tagen Distanz, wo man sagt, die hysterische Aufregung hat sich vielleicht ein bisschen gelegt, da jetzt mal etwas sachlicher draufschauen.
Und bei der Technik des Interviews, das ist ja eines der Hauptkritikpunkte, dass wer was auch immer nicht hören konnte, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also es ist folgendermaßen. Alice Weidel hat, und ich gebe zu, 0815 Medientrainer geben sehr häufig solche Empfehlungen, hat in vergangenen Fernsehauftritten immer wieder mal gesagt, ja, ich kann das gerade schlecht verstehen, ich kann sie schlecht verstehen und hat damit sozusagen auf Zeit gespielt. Das wurde hier vom Moderator Preis, Leiter des die Hauptstadtstudios auch in der Abmoderation noch einmal entsprechend ironisch thematisiert. Aber wir haben hier tatsächlich eine Situation, wo Alice Weidel offenbar tatsächlich einen sogenannten falschen Mix aufs Ohr bekommen hat. Also die tragen natürlich jetzt nicht Kopfhörer, so wie man das jetzt hier bei uns beiden sieht, sondern die haben so ganz kleine in ihrem Kopfhörer, die kaum merklich für die Fernsehzuschauer dort angebracht werden. Und darüber bekommt man ein sogenanntes N-1-Signal. Ich werde das gleich etwas erläutern, wird auch ein Beispiel bringen, aber ich schlage vor, wir schauen uns diese Stelle, wo Frau Weidel das entsprechend reklamiert, einmal etwas genauer an.
Also vielleicht, da Sie ja jetzt auch gerade, ich habe jetzt ein Echo auf dem Ohr, jetzt geht gar nichts mehr. Im Hintergrund der Krach, jetzt höre ich mich doppelt, Sie im Übrigen auch. Das müssen wir korrigieren. Aber ich probiere jetzt einfach, ich nehme den Knopf wieder raus, weil ich dieses Echo höre. Also erstmal weiß man bei dieser Demonstration, Sie haben das gerade gesagt, es wird hier gegen mich demonstriert und hier und da nicht, ob das nicht mit deutschen Steuergeldern über irgendwelche NGOs angeschoben ist.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hat Frau Weidel in der Vergangenheit häufiger den Trick benutzt, ich habe das nicht richtig verstanden. Und jetzt hat sie aber wirklich nicht richtig verstanden.
Ja, zumindest deutet einiges darauf hin. Und zwar gibt es unterschiedliche Tonsignale, sowohl für den Moderator als auch für den Studiogast. Und man nennt das im Hörfunk wie im Fernsehen sogenanntes N-1. Ich erläutere das einmal ganz kurz. Und zwar, das N steht für Number. Das heißt also, da ist die Summe aller Einspieler drauf, Regieanweisungen, die Stimme des Moderators. Und das -1 bedeutet, dass man sich selber dort nicht hört. Weil wenn dieses Signal der eigenen Stimme dann zusätzlich auf diesen In-Ear-Kopfhörer gegeben würde, dann entsteht ein um einige Millisekunden verzögertes Echo. Das klingt jetzt für einen Laien, der das noch nie als Moderator ertragen musste, und ich versichere dir, ja, ich habe das ertragen müssen. Das kommt immer wieder mal vor, aber die Frage ist halt, kommt es in einer Sendung kurz vor oder kommt es mehrmals vor oder kommt es sozusagen über eine längere Strecke vor? Und da sehe ich einen entsprechenden Unterschied. Und zwar auf dem In-Ear-Kopfhörer von Frau Weidel kommen beispielsweise, man hat ja in dieser Sendung auch mit Einspielern, also wo Filme gezeigt werden, da hat man den Ton auf dem Ohr, damit man sozusagen das Bild nicht nur sieht, sondern auch hört, was in dem Beitrag gesagt wird, damit man später im Interview darauf eingehen kann. Das ist völlig normal. Des Weiteren, während dieser Beitrag läuft, bekommt Frau Weidel beispielsweise auch Regiesignale aufs Ohr. Das heißt,
die Regie
also,
spricht direkt mit Frau Weidel oder wie muss ich das verstehen?
Ja, genau. Die Regie spricht sowohl mit dem Moderator als auch mit dem Studiogast. Beispielsweise, der Einspieler dauerte, glaube ich, 9 Minuten. Und dann nach einer Weile meldet sich dann die Regie und sagt, Achtung, noch eine Minute oder noch 60 ne, als Sekunde. Dann hört man 30, noch 10, Achtung, wir sind drauf oder top oder on air oder was immer da das Kommando ist. Das heißt also, dadurch weiß natürlich auch der Studiogast, bekommt also eine wichtige Information, ah okay, der Film ist gleich vorbei, weil in der Regel kennt der Studiogast den Film nicht vorab, weil man ihn damit live in der Sendung konfrontiert. Und dann fängt man wieder an zu sprechen. Und wenn dann die eigene Stimme drauf ist, dann entsteht, wie ich eben schon kurz angedeutet habe, ein kleines Echo. Und wenn Weidel hier von einem Echo spricht, dann klingt das für uns, oder für Laien zunächst einmal harmlos. Aber wie wenig harmlos das ist, das hören wir nämlich jetzt. Achtung, ich lege Ihnen jetzt in diesem Podcast meine Stimme mal mit einem verhunzten N-1-Signal aufs Ohr.
So hört es sich dann an, wenn man sich leicht verzögert hört.
Das klingt für Sie jetzt vielleicht weniger dramatisch,
aber wenn man das beim Live-Sprechen hört,
dann verliert man komplett die Konzentration.
So,
ich bin jetzt wieder normal zu hören und es ist tatsächlich so, ich habe es in keiner Live-Sendung habe ich das hinbekommen, dass ich mehr als einen Satz oder sowas mit dieser Zeitverzögerung sprechen konnte und da ist es völlig egal, ob man seine erste Sendung moderiert oder die 6000. Sendung moderiert. Das geht komplett auf die Konzentration.
Ja, aber der Fehler, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, liegt ja dann in der Regie, dass Frau Weidel auf dem Ohr den falschen Tonmix hatte.
Das ist soweit richtig. Die Frage ist nur, wie kommt das zustande? Also ich habe das zum Beispiel als in meinen Zeiten auch als Sportreporter oder Außenreporter habe ich das natürlich auch gehabt. Da bekam man die Rückleitung per Handy. Und die war dann auch eine halbe Sekunde zeitverzögert. Und dann musste man praktisch den Stopfen aus dem Ohr nehmen, musste seinen Text sprechen und konnte dann den Stopfen wieder reintun. Ein weiterer Punkt ist, das kann natürlich auch mal Zufall sein. In der Regel hat eine erfahrene Tonregie das innerhalb von einer Minute spätestens haben die das im Griff. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Techniker mich da mehrmals pro Sendung mit konfrontieren musste oder dass man das überhaupt nicht gelöst bekommen hat. Also es wäre schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Zufall, wenn ausgerechnet bei Frau Weidel so etwas dann entsprechend passiert. Aber was ich natürlich sehr wohl mitbekommen habe, ist, dass wenn Moderatoren sich beispielsweise gegenüber den Tontechnikern, sagen wir mal, etwas arrogant benommen haben, dann haben die sich natürlich einen Spaß draus gemacht und haben dann während der Moderation dem Moderator einfach mal das N-1, ja sicher, das sind dann so die Dinge, ja, das sind also die Dinge, die macht man in der Redaktion dann halt schon mal, ja, und so domestiziert man die Moderatoren wieder zu einer freundlicheren Umgang mit dem Techniker. Jetzt kann man daraus natürlich auch ableiten und ich weiß, dass es gemacht wird, aber ich halte es in diesem Falle für sehr, sehr unwahrscheinlich. Sowas kann man natürlich auch gezielt einsetzen, weil wenn ich den Moderator damit eine Retourkutsche verpassen kann, kann ich natürlich auch bei Gesprächspartnern, die nicht so genehm sind, kann ich natürlich an solchen Fehler auch bewusst machen. Das ist also mit relativ wenig Aufwand in der Regie ist das gemacht, um den Gesprächspartner zu irritieren oder zu beeinflussen. Aber ich möchte ganz ausdrücklich darauf hinweisen, ich habe keine Insider-Informationen oder Anzeichen dafür, dass das in diesem Fall bei Frau Weidel so gemacht worden sein soll.
Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist natürlich, dass viele Fernsehzuschauer oder auch diejenigen, die im Stream live zugeschaut haben, Schwierigkeiten hatten zuzuhören, weil nämlich auch für alle sehr laut diese Schmähgesänge einfach hörbar waren. Nun wissen wir aber auf der anderen Seite auch, dass man aus jedem Fußballstadion dieser Erde, egal wie viel 10.000 Leute da drin sind, wir doch noch ein halbwegs akzeptables Gespräch zwischen Experte und Fußballspieler und Trainer und weiß ich was hinkriegen. Da fragt sich der geneigte Laienzuschauer natürlich, wie kann es sein, dass wir in der lautesten Umgebung, die man sich irgendwie vorstellen kann, es tontechnisch doch hinkriegen, ein halbwegs vernünftiges Gespräch zu hören. Und hier fällt es einem, also mir ist es zumindest sehr schwer gefallen, über die lange Strecke konzentriert zuzuhören, weil es einem tierisch auf den Geist geht.
Ja, du sprichst da eine andere Stelle in diesem Interview an und ich schlage vor, bevor wir da ausführlich drüber sprechen und ich dir deine Frage natürlich auch beantworte, dass wir da nochmal in das ARD-Sommerinterview mit Frau Weidel für eine Minute reinhören.
Das habe ich Ihnen vor einigen Minuten schon erklärt. Das rührt daher, wenn Sie Menschen in den Sozialsystemen haben. Uns kommt abzuweisen, ist. Es ist keine Kannbestimmung, sondern es muss gemacht werden. Seit 10 Jahren wird das Gegenteil gemacht. Alles wird reingelassen. So. Dann müssen wir Ausreisepflichtige.
Ja, ich muss natürlich sagen, man sieht es auch hier, dass Frau Weidel an dieser Stelle entsprechend lachen muss. Das hat natürlich schon einen enormen Kontrasteffekt. Ja, also da sitzt jemand in einem Sommerinterview und dann singt so ein Choral die ganze Zeit Scheiß AfD, Scheiß AfD. Und ich glaube, in diesem Moment war Frau Weidel auch bewusst, dass da in diesem Moment das Zentrum für politische Schönheit mit dem Adenauer SRP Plus, das erklären wir gleich nochmal etwas genauer, was es damit auf sich hat, vorgefahren ist und da mit einer 1000-Watt-Anlage das Sommerinterview entsprechend stört.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum kriegen sie das nicht hin? Also weil da sitzen ja Leute, wie wir gerade festgestellt haben, in der Regie.
Ja, also MC hat ja eben schon das Fußballstadion angesprochen. Beim Fußballstadion macht man das folgendermaßen. Man hat am Spielfeldrand sogenannte Atmo-Mikrofone stehen. Das heißt also, diese Mikrofone sind dazu da, den Stadionton, die Gesänge der Fans entsprechend einzufangen. Und das mischt man dann sozusagen mit dem Mikrofon des Sportreporters. Einige haben Kopfhörer auf, andere nicht. Aber in der Regel hat man dann so ein Handmikrofon. Das ist dann für die Regie noch etwas einfacher, entsprechend abzumischen. Und dann kann die Regie sozusagen die Nebengeräusche entsprechend abpegeln. Jetzt hat man ja für diese Location im Sommerinterview bewusst eine Location gewählt, wo, sagen wir mal, auch Leben da sein soll. Ja, man sieht, da hinten sind Touristen unterwegs, da fahren Schiffe über die Spree. Ja, ist ja wunderbar. Ja, und dann ja, gibt es vielleicht auch mal so ein Tuten von so einem Schiff. Und wenn man Zuschauern zeigt, wir sind im Freien, da muss man natürlich auch die Raumatmosphäre entsprechend einfangen. Das heißt also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ARD, das wäre aber ein völlig normaler Vorgang, gewisse Mikrofone auch positioniert hat, um die Umgebungsgeräusche einzufangen und auch entsprechend sauber abzumischen.
Also damit man das Gefühl hat, man ist auch wirklich draußen und es ist nicht so vom Ton her so abgeschottet, dass man nur die Stimmen der Akteure hört.
Das ist absolut richtig und man hat ja zu Beginn der Sendung hat man ja gehört, wie eine Gruppe, von denen einige T-Shirts trugen von Omas gegen Rechts, wie die mit Rasseln und Trillerpfeifen entsprechend Lärm gemacht haben. Das ist eine normale Form des Protestes. Das kann, wenn der Kanzler da ist, kann das genauso passieren. Oder wenn Herr Banaschak von den Grünen da sitzt, könnte das durchaus auch der Fall sein. Das ist aber auch etwas, wo ich sage, das muss ein Gesprächspartner aushalten können. Also Trillerpfeifen und Rasseln, gerade wenn man von so einer polarisierenden Partei wie der AfD dort ein Sommerinterview gibt. Ich denke, in dieser Passage der Sendung hat sich Frau Weidel auch, was das Technische betrifft, formal sehr gut geschlagen.
Also hätte man, was hätte man tun können? Also es ist ja wirklich zumindest für Zuhörerinnen und Zuhörer an einigen Stellen echt schwierig, dem Gespräch adäquat zu folgen. Was wäre das richtige Verhalten auf Seiten der Regie gewesen, aber vielleicht auch auf Seiten von Frau Weidel?
Ja, also es gibt ja, wie wir inzwischen wissen, gab es ja, während dieser 9-minütige Einspieler gelaufen ist, gab es ja wohl eine Absprache oder ein Gespräch zwischen Frau Weidel und dem Moderator. Und zu diesem Zeitpunkt waren aber nur die Trillerpfeifen zu hören. Und da hat Frau Weidel gesagt, nee, wegen mir können wir ruhig hier weitermachen. Jetzt muss man überlegen, ein solches Interview mit einem solchen Aufwand, da hat man normalerweise eine zweite Location, die man relativ schnell erreichen kann. Das heißt also, wenn jetzt plötzlich ein Sturm aufkommt oder es fängt an zu regnen oder die Polizei sagt, Achtung, wir haben eine veränderte Sicherheitslage oder sowas, dann muss man ja in der Lage sein, ein solches Interview an anderer Stelle fortzuführen. Und wir haben die Erstausstrahlung, die Live-Sendung war im Internet, also um 15 Uhr im Internet, die eigentliche Sendung war abends um 19.30 Uhr, wo man sagen muss, naja gut, also wenn sich jetzt eine Internetübertragung 15 Minuten verzögert oder man unterbricht und macht dann an anderer Stelle weiter, wäre das ja grundsätzlich kein Problem. Jetzt haben wir hier aber zwei Sachen. Das eine ist natürlich, Frau Weidel profitiert vom Protest, weil sie kann sich als Opfer inszenieren. Sie kann sagen, hier, schauen Sie mal, ja, beim Kanzler ist Ruhe, bei uns werden wir beschimpft. Sind alle gegen uns, ja, beim Kanzler ist Ruhe, ist ja auch klar, ja, und bei uns, wir werden wieder beschimpft. So, dass man natürlich auch als Journalist weiß, Frau Weidel profitiert davon, dass sie gestört wird, weil sie kann anschließend das entsprechend für ihre Kommunikation, kann sie das entsprechend gut nutzen. Und wenn dann allerdings später das Zentrum für politische Schönheit kommt. Es gibt einige Stellen in dem Video, da sieht man, dass der Bus an der Stelle noch gar nicht steht. Das heißt also, der muss während der Sendung oder während der Aufzeichnung oder der Live-Übertragung, muss der da rumgefahren sein. Und ich habe das mal im Originalmaterial gestoppt. Also diese Schmähgesänge mit Scheiß AfD, die laufen von einer 30-minütigen Sendung nur 10 Minuten. Und die ARD weiß ja nicht, dass es nur 10 Minuten sind. Und da kann man natürlich sagen, Frau Weidel profitiert von dem Protest, kann sich als Opfer inszenieren. Und da muss ich aber als Moderator entsprechend reagieren und muss sagen, Frau Weidel, auch wenn Sie das hier gerne fortführen möchten, ich möchte es nicht, wir wechseln die Location. Und dann kann man den Protest redaktionell anschließend natürlich auch aufgreifen und kann sagen, es hat stattgefunden, das heißt, man hat es nicht unterschlagen. Aber man hat natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, das Interview ordentlich zu machen. Die AfD hat nicht mehr die Möglichkeit, sich als Opfer zu inszenieren. Und Vorteil für die ARD, die Fragen, die vorbereitet sind, die werden dann auch von den Zuschauern entsprechend verstanden.
Aus deiner Sicht hat sich Frau Weidel also gemessen an ihren Interessen, die du ja gerade auch dargelegt hast, ne, dass da daraus auch eine Inszenierung gemacht werden kann, hat sich Frau Weidel richtig verhalten? Für ihre Interessen, man sieht es.
Ja. Vertreterin der AfD. Ja, also sagen wir es mal so. Ich meine, ich berate ja auch im politischen Bereich. Die AfD gehört nicht dazu, aber es liegt nahe, sagen wir es mal so, dass ein AfD-naher PR-Berater an dieser Stelle raten würde: Lass es laufen. Geh mit zusammengebissenen Zähnen durch die Sendung durch. Du hast hinterher viel mehr Vorteil davon, dass du als Opfer inszeniert wirst. Diejenigen, die es gut finden, die wären sowieso nicht AfD. So, aber wir haben ja hier, und da müssen wir, glaube ich, nochmal drauf eingehen, wir haben ja auch von gemäßigten Medien, sogar von sogenannten linken Medien, wie zum Beispiel der Spiegel oder sowas, wurde ja durchaus kritisiert, dass hier keine geordnungsgemäße Gesprächsführung mehr möglich ist. Und das sollte uns zu denken geben, weil dadurch bestärkt die AfD nicht nur ihre eigenen Anhänger, sondern kriegt sozusagen jetzt plötzlich aus der demokratischen Mitte Zuspruch, weil man sagt, ja, wir sind gegen die AfD, aber so sollte man nicht mit ihnen umgehen.
Das ist sicherlich, aber jetzt haben wir schon ganz oft über das Zentrum für politische Schönheit gesprochen und den Namen dieses Busses, ne? Adenauer SRP Plus, warum heißt der so? Also meine Adenauer, den jetzt zu bemühen als AfD-Gegner und ihn quasi aus dem Grab zu beschwören, wird sicherlich politisch ein schwieriger Move, aber das hat was mit einem anderen Parteiverbot zu tun.
Ja, aber genau so ist es, weil der Adenauer ist natürlich gewissermaßen vom Namen her sehr CDU-nah und man will ja letztlich auch auf die CDU Druck ausüben, dass sie nicht mit der AfD koaliert. Im Moment sieht es natürlich auch entsprechend danach aus. Und zwar ist Folgendes. Das Zentrum für politische Schönheit ist eine Aktivistengruppe, die unter dem, sagen wir mal, die Kritiker sagen unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit, andere sagen, das sind halt Künstler, ja, und wir wissen, die Kunst genießt gewisse Freiheiten. Und dazu müssen wir ins Jahr 2017 zunächst einmal zurückgehen. Und zwar war da Folgendes, da hat Björn Höcke die sogenannte Dresdner Rede gehalten und hat in dieser Dresdner Rede das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Und da kam eine Aktion, die muss ich sagen, die finde ich sehr intelligent und auch extrem witzig. Da hat das Zentrum für politische Schönheit in der Nähe des Wohnhauses von Björn Höcke in Bornhagen das Nachbargrundstück angemietet und hat in diesem Nachbargrundstück das Stelenfeld, also das Holocaust-Mahnmal, nachgebaut. Das heißt also, wann immer Björn Höcke aus seinem, weiß ich nicht, Wohnzimmer oder Küchenfenster, ich war da noch nicht, ja, rausschaut, sieht er dieses Holocaust-Mahnmal in der Miniaturversion. Und es gab dann natürlich auch richterliche Entscheidungen und Höcke hat natürlich dagegen geklagt und die Richter haben gesagt, nö, das ist durch die Kunstfreiheit gedeckt. Und das Zentrum für politische Schönheit hat dann auch durch Spendengelder das Nachbargrundstück dann nochmal verlängert angemietet. Also das sind natürlich so intelligente Sachen, wo ich sage, das hat schon was. Und im Bundestagswahlkampf 21 hat das Zentrum für politische Schönheit eine Scheinfirma gegründet, die hieß Flyer Service Hahn. Und die haben es geschafft, in AfD-Kreisen sich als besonders günstiger Flyer-Service etablieren und wurden dann weiterempfohlen. Und die AfD hat dann immer schön ihre Flyer an den Flyer-Service Hahn geschickt, die natürlich nicht einen einzigen Flyer verteilt haben. Die sind dann hinterher auch zu Schadenersatz verurteilt worden. Das haben sie wieder durch Spendengelder refinanziert. Und so sind 5 Millionen AfD-Flyer geschreddert worden und sind halt nicht verteilt worden. Das heißt, man kann sagen, die haben bis zu einem gewissen Maß auch Einfluss auf die Bundestagswahl genommen. Und das Gericht hat dann das Zentrum für politische Schönheit dazu verurteilt, der AfD die Flyer zurückzugeben. Und dann gab es eine AfD-Demo, ich glaube in Berlin. Da hat das Zentrum für politische Schönheit ein Hotelzimmer angemietet und hat dort oben eine Konfettikanone hingestellt und hat dann die geschredderten Flyer sozusagen an die AfD wieder zurückgestellt. Die standen dann plötzlich unten im Konfettiregen. Also solche Sachen macht das Zentrum für politische Schönheit. Und die haben jetzt vor der letzten Bundestagswahl einen ausrangierten Gefangenentransporter organisiert über irgendwelche, wie sie sagen, dubiosen Gebrauchthändler, haben dem ein Folienbranding gegeben, das so, dass der fast aussieht wie ein Original-Polizeitransporter, also mit Blau-Weiß und diesen Reflexionsfolien. Und sie haben ihn Adenauer SRP Plus genannt, weil dieses SRP geht auf die Sozialistische Reichspartei zurück, eine rechtsextreme Partei, die 1952 von Adenauer beziehungsweise vom Deutschen Bundestag in einem Parteiverbotsverfahren sozusagen von der Bildfläche verschwand.
Also die haben einen Antrag gestellt als Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht hat die Partei verboten, wirklich, aber auch wirklich genau an dem, also an einem bestimmten Stichtag, und dann waren die von einem Tag auf den anderen eine nicht legale Organisation.
So ist es, und das ist natürlich das, was das Zentrum für politische Schönheit als Ziel sich gesetzt hat, die AfD sozusagen auch von jetzt auf gleich zu einer illegalen Partei oder Organisation werden zu lassen. Und die sind halt mit diesem Bus unterwegs, da gibt es auch viel Informationsmaterial. Ich habe diesen Bus zufällig mal in Hamburg gesehen, als er da durchfuhr, und ich war so vielleicht 100 Meter von diesem Bus entfernt. Also der hatte schon eine mächtige Entscheidung. Also der hat da oben irgendwelche Flakscheinwerfer drauf, der hat eine 1000-Watt-Anlage drauf. Also ich habe die nicht in Betrieb gehört, aber der fuhr da halt zufällig in Hamburg vorbei. Und damit sind die im letzten Bundestagswahlkampf auch in die Nähe von AfD-Veranstaltungen gefahren, haben dort gestört. Und ist sozusagen jetzt das Gefährt. Es gab auch schwere Auseinandersetzungen mit der Berliner Polizei. Das Zentrum wirft ihnen vor, Schäden von 40.000 Euro verursacht zu haben. Also dieser Bus ist auch mal beschlagnahmt worden von der Polizei, wurde dann wieder rausgeklagt. Ja, und ein solcher Bus, der natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Polizei bekannt ist, der fährt da mal einfach so im Regierungsviertel auf, stellt sich ins Parkverbot, schließt den Wagen ab und lässt einfach mal 10 Minuten lang die Anlage laufen.
Ja, das war natürlich, also es gibt ja schon, es wird auch juristische Nachspiele noch geben. Also vom Ende her, der Geschichte her gesehen, hat die Berliner Polizei inzwischen Anzeige erstattet wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten, unter anderem eben Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz des Landes Berlin. Denn, so wie du gerade süffisant gesagt hast, naja, der ist ja jetzt nicht zufällig da oder kommt da gerade vorbei und sieht, Mensch, da drüben ist ein Interview von vor Weile. Und das ist einer der Knackpunkte der Versammlungsfreiheit. Also ich meine, wenn man gerade in den, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren sehr oft das Thema gab, darf man demonstrieren, wo darf man demonstrieren, wer, wie lange, wie oft, mit welchen Mitteln und so weiter. Das heißt, es ist schon ein festes Bewusstsein auch, ne? Wie geht man mit solchen Protestformen um? Und in dem Fall ist es jetzt so, dass wir in Deutschland jeder das Recht hat, spontan zu demonstrieren. Wenn also jetzt jemand was in den Nachrichten hört, was ihn fürchterlich ärgert, sagt, Mensch, mit 50 Mann gehe ich jetzt irgendwo hin, oder auch wenn es nur 10 Mann sind und wir wehren uns jetzt dagegen, wir machen Sprechchöre, wir malen spontan irgendwelche Plakate oder stellen uns auf eine Kreuzung, um genau gegen das, was uns da gerade fürchterlich bewegt, dann auch zu demonstrieren, spontan. Kundgebungen sind erlaubt, aber im umgekehrten Fall alles das, was man vorher plant und überlegt, das ist anmeldepflichtig. Also es kann nicht untersagt werden, es kann aufgrund der Verkehrssicherheit untersagt werden, aber wenn jetzt eben meine gerade erwähnten 50 Leute sagen, nächsten Samstag, weil uns das zeitlich gut passt, wollen wir gerne um 5 Uhr nachmittags für oder gegen was auch immer demonstrieren, ist das eine ledigliche Anmeldung einer solchen Versammlung und muss auch genehmigt werden, wenn es nicht durch verkehrliche oder sicherheitsrelevante Aspekte gibt, die dagegen sprechen. Und wenn diese Anmeldung unterbleibt, hat man natürlich den einen entscheidenden Vorteil, es erfährt keiner vorher.
Genau, und man kann immer noch sagen, ja, das war halt spontan. Wir waren zufällig mit diesem riesigen Bus in der Gegend. Ja,
Nummer wird das schwach.
Ja, das glaube ich auch. Für unsere Zuschauer und Zuhörer hier an dieser Stelle ein entsprechender Hinweis. Maria Christina hat selber schon, ich weiß nicht, wie viele Demonstrationen angemeldet im Rahmen ihrer politischen Arbeit. Also die weiß, wovon sie spricht. Aber wir haben ja hier eine Besonderheit. Es ist ja innerhalb der Bannmeile im Regierungsviertel. Und da gelten ja, glaube ich, nochmal besondere Regeln.
Genau,
da,
also die Bannmeile, die in Berlin ist, ist nicht ganz vergleichbar mit der Bannmeile, die man um das Bonner Regierungsviertel hatte. Die war quasi absolut, ja, da ging erstmal gar nichts. Und ich habe auch selber damals Demonstrationen in Bonn auch gesehen und mir das angeguckt, war eine meiner ersten Demonstrationen, die ich so erlebt hatte. Und in Berlin ist es etwas anders, weil in Berlin das Regierungsviertel nicht so abgeschlossen ist, wie das damals in Bonn war. Das war so ein bisschen von der Innenstadt weg, sag ich jetzt mal. Also wer es heute noch angucken möchte, immer eine Reise wert. Und deswegen ist das die Bannmeile in Berlin, die existiert durchaus. Die ist aber in Anführungsstrichen aufgehoben, wenn gerade keine Sitzungswochen sind. Also wenn der Protest mit den Geschehnissen im Bundestag erkennbar nichts zu tun haben kann, weil eben gerade Politikerinnen und Politiker gar keine Sitzung haben, vielleicht in Berlin sind, aber auf jeden Fall nicht aktiv im Bundestag getagt wird, dann gilt das nicht. Also dann könnte man theoretisch auch sagen, wir machen auch da nächsten Samstag unsere erfundene Versammlung. Insofern, dieser Vorwurf greift jetzt an dieser Stelle nicht. Was man aber tatsächlich bedenken muss, ist, also es ist nicht lebensnah anzunehmen, dass das eine spontane Veranstaltung ist. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das heißt,
ja, wir waren zufällig in der Stadt mit dem Adenauer und dann haben wir gesehen, fahren wir mal vorbei. Ich glaube auch eher nicht.
Ja, die haben dann, also die Polizei hat das auch nachher sehr schön offengelegt, wie das eingetütet worden ist. Ne? Da ist dieser Bus abgestellt worden mit vorne einem Zettel drin. Ne? Wenn irgendwas ist, rufen Sie hier an. Also wie man das, naja, wenn man im Halteverbot steht, schon mal macht. Es gibt ja so Situationen. So, und dann wurde eben die Lautsprecheranlage angemacht und der Fahrer war halt weg, weil er hat ja einen Zettel reingelegt. So, Polizei kommt, ruft den Fahrer an. Der Fahrer geht auch dran, kommt irgendwann gemütlich angetrabt. Ne? Zentrum für politische Schönheit sagt dann, ja, der war auf Toilette und das hat gedauert und so weiter. Dann kommt derjenige mit der Handynummer, kommt angetrabt und sagt, ich weiß davon gar nichts, ich habe auch gar keinen Schlüssel und ich habe den auch gar nicht gefahren. Das heißt, lebensnah ist es, glaube ich, anzunehmen, zu sagen, was können wir tun, damit sich das Ganze möglichst lange zieht.
Ja, das hat natürlich auch eine gewisse satirische Komponente und es gab auch im Bundestagswahlkampf das war einer der ersten Auftritte des Adenauer, die sind dann auch begleitet worden von Spiegel TV. Und die haben dann versucht, eine Parteiveranstaltung der AfD entsprechend zu stören und wurden dann von der Polizei aufgefordert, da zu wenden. Und dann ist leider genau beim Wenden, als der Bus so wirklich quer auf der Straße stand, ist ihnen halt der Motor kaputt gegangen, ja, oder Motor ist ausgegangen und sie haben den Wagen nicht mehr anbekommen. Also das sind natürlich dann so Sachen, wo man sagt, ja, ne, da weiß man, es gab auch mal, das hat jetzt mit der AfD nichts zu tun, aber es gab auch mal in Köln eine Protestaktion und da sollte irgendwer auf so ein Schiff gehen. Ich glaube, das war damals Pro Köln oder sowas, irgend so eine
die kann ich mir auch noch
komisch rechtsnationale Gesinnung. Und da gab es ein Ausflugsschiff Moby Dick und der sah auch aus wie Moby Dick und der hatte durch einen Steinwurf 2 Meter über der Wasseroberfläche hatte der einen Riss in der Scheibe. Und es war total windstill und es war schönes Wetter und die Polizei hat gesagt, ja, aus Sicherheitsgründen können wir den jetzt leider nicht mehr fahren lassen. Also da gab es halt auch so ein paar Proteste, wo man sagt, na, da hat vielleicht auch ein bisschen sozusagen das satirische, kreative Potenzial eine Rolle gespielt.
Also das ist nicht ganz unproblematisch. Also natürlich hat man als politisch Denkender Sympathie für die eine oder für die andere Seite. Und das erlebe ich auch immer, wenn es um Polizeiaktionen geht, zum Beispiel gegen Demonstrationen und Versammlungen. Ich habe über die letzten Jahre sehr viele linke Versammlungen, Demonstrationen und Aktionen mitbekommen, habe mich auch sehr viel mit Aktivistinnen und Aktivisten
beschäftigt. Aber die hast du nicht organisiert, die hast du nur mitbekommen.
Die habe ich mitbekommen.
Einmal kurz erklären.
Genau, ich forsche ja auch in diesem Umfeld und es ist natürlich so, dass es auch sehr viel Kritik an Polizei gibt, an überzogenen Polizeimaßnahmen. Maßnahmen, es gibt Gerichtsverfahren dazu. Natürlich hat das immer auch sehr viel damit zu tun, aus welcher Ecke man guckt. Also ich habe da wirklich unendliche Gespräche in dieser Richtung geführt. Man darf halt also das verfassungsmäßige Recht zu demonstrieren, aber auch das verfassungsmäßige Recht, dass Parteien besonders geschützt sind. Parteien wirken laut Verfassung an der Willensbildung des Volkes mit. Das heißt, es ist nicht unproblematisch, zu sagen, wir stören eine Parteiveranstaltung. Also auch verfassungsrechtlich sollte sich auch jeder, der geht, an die Nase packen, weil auf der anderen Seite will keiner, dass die eigene Organisation dem ausgesetzt. Also ich kenne das auch von Parteien, dass man sagt, da demonstriert man draußen als Interessengruppe. Aber was ist mit der Verhinderung von Zusammenkünften? Also das ist verfassungsrechtlich nicht ganz unproblematisch. Die AfD ist eine Partei, die ist nicht verboten. Das heißt, die Polizei muss auch die Durchführung zum Beispiel von Veranstaltungen oder von Infoständen oder von anderen Sachen eben auch entsprechend begleiten. Also das ist natürlich ist wirklich eine schwierige Kiste an der Stelle.
Absolut richtig. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, das ist vielleicht der Straßenkampf mit intelligenteren, moderneren Mitteln.
Ja, vielleicht. Keine Frage. Also dass das besonders originell ist, das auch gerade mit einem Chor zu machen oder auch mit diesem Fahrzeug, wo dann ganz zufällig der Schlüssel irgendwie gerade nicht da ist. Und auch diese Situation, dass es ja nicht direkt in der Nähe dieses Balkons oder dieser Terrasse war, sondern tatsächlich eine Ecke weiter weg. Das ist schon extrem gut ausgedacht. Und auch die Sache mit den Flyern. Ich habe mich ja als jemand, der schon mit Parteien relativ viel zu tun hat, ich habe mich ja scheckig gelacht bei der Sache mit den Flyern, weil ich dachte, das ist einer der ganz neuralgischen Punkte im Wahlkampf. Die ehrenamtliche Arbeit, die oft im Plakatieren und im Flyerverteilen besteht. Da muss man als Partei extrem gut gucken, dass das auch wirklich funktioniert, weil das natürlich auch eine Dienstleistung ist, die wichtig ist für den Wahlkampf. Aber wenn ich das nicht monitor, was natürlich offensichtlich Untergliederungen der AfD nicht gemacht haben, also das ist schon, sind schon so drastische Fehler im politischen Management auf der Seite der AfD, die schon sich fragen lassen, an der Professionalität kann man da sehr lange zweifeln.
Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wer geht schon freiwillig samstags morgens mit einem, mit so einem, wie heißen die bei uns, Hacken-Porsche, also so ein Einkaufswagen, den man so hinter sich herzieht, da durch die Gegend und verteilt dann in Hochhaussiedlungen AfD-Flyer. Also da
gibt es sicherlich Hochhaussiedlungen, Dinge, wo das völlig unproblematisch
ist. Sicherlich Dinge, die eher sozusagen vergnügungssteuerpflichtig sind als so etwas. Aber jetzt müssen wir auch mal schauen, es gab ja eine Menge Kritik auch an der ARD und da muss man sagen, ja, ein Teil davon halte ich durchaus auch für berechtigt. Und zwar müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein, dass die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt wegen doch der ein oder anderen Fehlleistung, die sie sich erlaubt haben, durchaus in der Kritik sind. Und es gab beispielsweise, es war jetzt nicht die ARD, sondern das ZDF, aber das ist auch vom Februar diesen Jahres, gab es in der Sendung Schlagabtausch beispielsweise ein sehr einseitiges Publikum. Und die haben dann sozusagen, ich will mal sagen, die AfD auch etwas merkwürdig dastehen lassen. Normalerweise macht man das in solchen Sendungen, dass man sagt, jeder Parteivertreter darf eine bestimmte Anzahl von Publikum entsprechend mitbringen. Ja, das sind dann meistens die Jugendorganisationen oder sowas. Und die klatschen dann halt, wenn der Politiker der eigenen Partei spricht und klatschen halt nicht, wenn der von der anderen Partei spricht. So, und dadurch ergibt sich im Fernsehen ein einigermaßen ausgewogenes Bild. So, und das hatte man bei der Sendung Schlagabtausch nicht. Und das ist dann beispielsweise auch vom Spiegel, vom Deutschlandfunk, von der FAZ ist das entsprechend kritisiert worden. Und ich glaube, dass wir Spiegel und Deutschlandfunk und auch der FAZ nicht unbedingt eine AfD-Nähe bescheinigen können. Und auch die haben kritisiert, dass da die AfD-Vertreterin entsprechend, oder Chrupalla war es, glaube ich, auch, der da in der Sendung war, mehr oder weniger bloßgestellt wurden. Und wenn man so etwas als Vorgeschichte hat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da muss man natürlich ganz genau hinschauen, was ist eigentlich, also bei der Bundesliga würde man jetzt sagen, das ist ein Hochrisikospiel. Also wenn Dortmund gegen Schalke spielt zum Beispiel, dann sagt man, oder da ist das halt ein Hochrisikospiel. So, dann sind besondere Maßnahmen da. Jetzt ist halt die Frage, jetzt haben wir jemanden von einer rechtspopulistischen Partei bei uns im Sommerinterview. Ist das ein Hochrisikointerview, ja oder nein? Ja, natürlich. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hochrisikointerview, wo man Scharfschützen aufstellen muss, aber es ist eins, wo man zumindest damit rechnen muss, dass es lautstarken Protest gibt. Und das ist ein Vorwurf, den ich dem Markus Preis durchaus mache, dass ich sage, in dem Moment, wo der Adenauer davor gefahren ist und diese Chöre kamen mit scheiß AfD, lass es 2 Minuten stehen, aber wenn die Leute ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen, muss ich die Location wechseln. Und das ist keine Sympathie meinerseits gegenüber Frau Weidel oder der AfD, aber es gibt Regeln. Es gibt Regeln und es gibt Gesetze. Und wie man mit Interviewpartnern umgeht, das unterliegt nicht Gesetzen, sondern es unterliegt Regeln. Aber wenn die Gesetze für alle Menschen in Deutschland gleich sind, dann sind auch die Regeln für Interviewpartner gleich. Und wenn ich ein Format habe wie das Sommerinterview, dann gelten für Herrn Merz die gleichen Regeln wie für die Grünen, wie für die AfD, für BSW, für FDP, falls überhaupt dran teilnehmen, ja, und natürlich dann auch die Linkspartei. Egal, wo man politisch steht und egal, wie hoch oder wie groß die Proteste sind. Und da muss man die Location wechseln. Selbst wenn die Gesprächspartnerin sagt, nö, lass mal, für mich passt das schon so. Ja klar, die hat ja auch ein Interesse daran, weil je mehr gestört wird, diesen Podcast hier hätte es gar nicht gegeben, wenn es da nicht so ein Theater gegeben hätte. Also sie profitiert ja letztlich auch davon.
Ja, aber da sieht man natürlich auch ganz deutlich, wie die AfD seit vielen Jahren, und wir beide beobachten das ja schon sehr lange, die politische Debatte beherrscht. Die müssen ja gar keine politische Forderung aufstellen, denn über das, was Frau Weidel da gesagt hat, wird relativ wenig gesprochen, sondern es reicht, dass sie, ich sag's mal ganz platt, da sind oder nicht da sind. Also auch wenn sie nicht da sind, sind sie Thema, weil man sich den AfD-Wählern zuwenden muss, weil man darüber spricht, warum diese Partei nicht vertreten ist in irgendeiner Runde. Also das ist was, wo sich der politische Diskurs in einer Selbstreflexion, so denn er das denn könnte, mal fragen müsste, warum das politische Deutschland morgens mit der AfD aufsteht und mit der AfD ins Bett geht. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, warum das so extrem präsent ist. Die müssen ja gar nichts machen. Ja, also ich erlebe das.
Selbstläufer.
Ja, ich erlebe das auch oft in Städten oder in Gemeinden, wo gerade Wahlkampf ist. Die müssen keinen verdammten Anschlag tun. Ja, die haben immer abends oder Wochenende frei. Da können andere Parteimitglieder von träumen.
Ja, oder man könnte sagen, das ist politisch gesehen sowas wie Zigaretten, ja, macht süchtig und verkauft sich von selbst. Also das ist
ja, oder es verkauft sich aber nur deswegen, weil es von anderer Seite immer thematisiert wird. Also das ist ja auch, also diese Beschäftigung, und das ist jetzt auch durchaus eine Kritik an die anderen Parteien, diese permanente Beschäftigung mit der AfD hält natürlich auch das Ganze ganz fürchterlich am Laufen. Also ich habe das selber erlebt, mal in einem Landtagswahlkampf in Hessen, wo irgendwie auf jedem Podium es von, in der Regel waren das dann SPD und Grüne, irgendwo mal zwischendurch AfD-Kritik geäußert, wo ich gesagt, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Ja, so aus dem Nichts, also es ist so eine Art gemeinschaftsverbindende Werteüberzeugung, die einfach immer mal wieder geäußert werden muss. Und ich glaube, dass diese Art des Umgangs tatsächlich der AfD eine Menge hilft.
Ja, das wäre jetzt sozusagen der nächste Punkt. Ja, hilft es oder schadet es der AfD? Ich denke, die AfD ist durchaus eine Partei, die eher laut als leise Töne hat. Und je lauter es rund um die AfD ist, desto mehr profitiert sie. Also von daher gesehen muss man sagen, also ich glaube auch, dass dieser Schuss, den das Zentrum für politische Schönheit da landen wollte gegen die AfD, dass er letztlich nach hinten losgeht, weil die Anhänger werden bestärkt. Die ganz harten Gegner finden es gut und die in der Mitte sagen sich, ja, im Prinzip bin ich ja nicht so für die AfD, aber so soll man auch nicht mit jemandem umgehen. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz klarer Punkt für die AfD.
Also es wird aus der Sicht der Empirie, also ich forsche eher im Bereich des Linkspopulismus, ich gucke mir natürlich auch die Narrative und die Zusammenhänge auf der rechtspopulistischen Seite an, wissen wir ehrlicherweise nicht, was hilft oder nicht hilft. Denn wenn wir es wüssten, würden wir es in entsprechender Form umsetzen oder würden es die Parteien oder Organisationen umsetzen. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt an alle Initiativen in diese Richtung. Also jetzt Anfang des Jahres 2025 sind viele Leute auf die Straße gegangen, auch Frühjahr, Sommer 2024 gegen rechts. Ich will das ganz bewusst kursiv gesetzt haben, weil das natürlich auch ein sehr diffuses Ziel ist. So, jetzt kommt aber dann im Ergebnis auch immer die Frage, Frage, was bringt es denn? Ist das nur eine Selbstvergewisserung der Leute, die sowieso nicht AfD wählen würden? Also sie haben auch eine sehr stabile Anhängerschaft, aber auch eine sehr stabile Gegnerschaft. Und das ist auch die Mehrheit der Deutschen, die sagen, ich kann mir nie vorstellen, AfD zu wählen. Oder bewirkt es tatsächlich was im Wahlverhalten in Bezug auf bestimmte Regionen oder Wahlen? Und ehrlicherweise müssen wir sagen, auch wenn wir über Demokratieförderung sprechen und in Schulen und von morgens bis nachts, was wir da alles tun, wir haben nicht den Hauch eines empirischen Beleges dafür, was welche Wirkung hat. Also wir wissen nicht, welches Geld, welche Initiative, ob ehrenamtlich oder bezahlt oder vom Staat, völlig egal. Wir wissen nicht, was wirkt. Das ist auch mein ganz großer Kritikpunkt, dass man nicht genau versucht zu erfassen, also auch von Organisationen, die sich dagegen wenden und sagen, es ist ein wichtiges Anliegen. Was passiert denn da? Und das, was wir erleben in den letzten Jahren, ist ja auf der einen Seite eben die Zunahme, die Stimmenzuwächse auf Seiten der AfD und auf der anderen Seite eben aber auch eine Reihe Initiativen, die ja offensichtlich diese konkrete Wirkung nicht haben. Dann gibt es immer das Gegenargument des Präventionsparadox, das besagt, naja, wir wissen ja nicht, was gewesen wäre, wenn nicht so viele Leute gegen rechts demonstriert hätten. Ja, wir wissen nicht, natürlich, wie dann die Stimmenanteile ausgesehen hätten. So, worauf ich hinaus möchte, ist, aus empirischer Sicht ist das ein totales Stochern im Nebel, ja, obwohl ich auch wirklich ein großes Herz für politische Bildung habe, sowohl in Schulen als auch in der Erwachsenenbildung. Das, was da getan wird, hat Ziele und es ist völlig unklar, ob einer dieser Ziele erreicht wird. Das heißt, diese Frage Stärkung oder Schwächung lässt sich höchstens mal situativ beantworten. Ja. Also, dass man sagt, hier genau das, was diese Woche passiert ist, seien es schlimme Verbrechen, die, wo man dann vermutet, okay, dann nehmen, kommt das nächste Umfrage hoch oder ein Umfragetief, je nachdem, was man da gerade tut. Aber weiter kann man nicht gucken. Und das, was ich tatsächlich als Appell an alle, die in dem Bereich sich aktivistisch oder überhaupt aktiv sind, mal zu gucken, was ist denn das, was uns wirklich da in unseren Zielen weiterbringt.
Ja, und es gab ja noch, wir müssen mal kurz über Philipp Ruch sprechen, wenn du so willst, der künstlerische Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Der hat natürlich dann auch in einem Interview hat er gesagt, das sei auch mit Kooperation der ARD sehr erfolgreich gewesen, dieser Protest. Und da haben sich natürlich sofort wieder die üblichen Reflexe gelöst. Oh, das ist der Beweis, der Kronzeuge, Philipp Ruch hat es bestätigt, die ARD macht mit dem Zentrum für politische Schönheit, also den Linksextremisten, so wie Höcke sie mal genannt hat, gemeinsame Sache. Und da würde ich sagen, Leute, haltet mal schön den Ball flach, atmet zweimal entsprechend durch und dann schaut ihr euch mal im Internet auf YouTube beispielsweise ein paar Vorträge an, die Philipp Ruch gehalten hat. Und da wird man merken, das ist nicht nur ein politischer Aktivist oder ein Künstler, sondern der ist auch ein extrem guter Satiriker und setzt sehr viel mit Ironie ein. Und genauso gut könnten wir jetzt sagen, wir danken Ihnen alle für diese Reichweite. Das war eine Kooperation mit YouTube und Podigy Podcast. Nein, die haben keine Kooperation mit der ARD. Das halte ich für absoluten Bullshit, ja, dass es da wirklich eine Kooperation gab. Aber dass er als Satiriker natürlich dann auch genau diese Reflexe wieder provozieren möchte, indem er sagt, war uns eine gute Kooperation mit der Berliner Polizei oder der ARD? Nein, war es nicht. Haltet den Ball flach, ja, hört auf, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten. Die ARD hat darüber berichtet. Und es ist auch keine Unterstützung des Protestes der sogenannten Omas gegen Rechts, wobei die Organisation Omas gegen Rechts gesagt hat, wir wissen gar nicht, wer da war. Also von uns waren das keine. Und T-Shirts machen kann sich ja jeder. Kann eine Schutzbehauptung sein, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen nur, da waren ältere Menschen, die T-Shirts trugen, auf denen stand Omas gegen Rechts. Punkt. Das ist die verifizierte Information. Und dass, wenn Störungen sind, ein Fernsehsender sagt, schick mal ein Kamerateam rüber, damit wir die zeigen können, ist ein völlig normaler Vorgang.
Also du meinst jetzt, dass die Bilder, die Tagesschau selbst veröffentlicht hat, wo die Demonstranten von hinten zu sehen sind,
natürlich,
und sich vorne zuwenden, woraus dann gemacht worden ist, naja, wenn jemand mit einer Kamera oder mit einem Handy hinter den Demonstranten ist, dann muss er das ja gewusst haben.
Ja, der muss das gewusst haben oder der muss es gehört haben und ist mal eben schnell auf die andere Seite der Spree oder hat dem Kamerateam, was da vielleicht auch mobil unterwegs war, um ein paar Außenschüsse oder ein paar paar Zwischenschnitte zu drehen, ein paar Beauty-Shots, wie es im Fernsehen heißt, hat gesagt, pass auf, geh mal rüber, da ist eine Demo und zeig uns mal, wer da demonstriert. Das ist doch eine völlig normale redaktionelle Entscheidung, dass wenn ich in einem Interview bin oder überhaupt irgendetwas zeige und da sind Störsignale, dass ich den Zuschauern auch zeige, wo diese Störsignale herkommen. Das hat also mit den Demonstranten gemeinsame Sache zu machen, hat das überhaupt nichts zu tun. Also da ist die ARD sehr professionell und normal unterwegs gewesen. Aber dabei bleibe ich und darauf lege ich mich auch fest, dieses Interview nicht zu unterbrechen und dann eine zweite Location zu verlegen, das ist eine absolut unprofessionelle Entscheidung. Das ist definitiv eine Fehlentscheidung, weil man kann mir nicht erzählen, dass bei den Gebührengeldern, die jeden Monat an ARD und ZDF gehen, dass es da zu knapp ist mit dem Budget bei einer Außenübertragung und einer Spitzenpolitikerin keine zweite Location, die innerhalb von 2 Minuten erreichbar ist, zu erreichen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und bei jedem Medientraining oder Kommunikationstraining, wo ich beim Kunden unterwegs bin und da Kameras und so weiter aufbaue, ich habe immer ein zweites Set dabei für den Fall, dass irgendein Adapter nicht funktioniert, dass ich sofort mit einer Unterbrechung von 5 Minuten weitermachen kann. Und das, was ich als Einzelunternehmer kann, das kann eine ARD mit ihrem Background allemal. Also das halte ich, da lege ich mich fest, das ist nicht sauber gelaufen.
Aber ich wollte noch mal auf die Kooperation, also die angeblichen Kooperation, jetzt der Begriff, der ist ja vom Zentrum für politische Schönheit gesetzt worden, mit der Polizei oder mit der ARD. Natürlich, wenn man das jetzt mal kritisch beleuchtet, wir werden es vermutlich nicht erfahren, hat natürlich jede Organisation, die eine Demo macht, die was eine Kunstaktion macht mit irgendeinem gesellschaftlichen Ziel, hat natürlich ein Interesse daran, dass A, es auch wirklich durchgeführt wird und B, dass Medien entsprechend berichten. Also ich möchte nicht ausschließen, dass wer auch immer in diesem Medienuniversum möglicherweise davon vorher erfahren hat, damit er zügig da ist oder vielleicht auch von Anfang an teilnimmt, das halte ich dann durchaus für wahrscheinlich, auch wenn wir dazu immer keine Anzeichen haben. Aber,
da möchte ich kurz was ergänzen.
Ich möchte noch einen Satz sagen. Ich habe wirklich sehr viele Organisationen, also die nicht Parteien sind, und ihre PR-Strategien untersucht. Da gibt es Handlungsanweisungen dafür, auch für, ich sag mal, geheime Aktionen, von denen man nicht möchte, dass sie vorher in der Öffentlichkeit bekannt sind. Ist es durchaus so, dass es entsprechende Presseverteiler gibt. Also das kann ich jetzt hier nicht an dieser Stelle nicht belegen, aber es wäre blauäugig zu sagen, die machen, dass damit nirgendwo Resonanz findet. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Möglichkeiten.
Das ist schon richtig. Und ich weiß aus eigener journalistischer Erfahrung, dass wenn beispielsweise Pressekonferenzen gestört werden sollen oder Veranstaltungen, dass bestimmte Organisationen sehr wohl den Kamerateams oder Fotografen vorher einen Tipp geben und sagen, pass auf, wir planen da was, so und so. Damit dann auch sichergestellt ist, dass dieses Bildmaterial entsprechend genutzt wird. Das ist ein normaler Vorgang. Das heißt nicht, dass die Presse sich damit zum Kollaborateur eines Protestes macht. Das ist völlig normal, dass vertrauliche Informationen weitergegeben werden. Aber wenn das Zentrum für politische Schönheit tatsächlich mit der ARD kooperiert hätte, dann wäre der Adenauer viel prominenter in der Sendung gewesen und nicht nur einfach hinten klein am Bild, ja, so wie wir es eben auch gezeigt haben. Nein, ja, also das halte ich sozusagen für eine ironische oder satirische Überspitzung von Philipp Ruch. Ja, also, sollte sich irgendwann herausstellen, dass es tatsächlich da Kooperationsverträge mit der ARD gab, stelle ich mich aber auch hier in diesem Podcast und widerrufe, aber ich halte es für absoluten Unsinn.
Ich habe das mal erlebt, dass eben so eine, ich sag mal, vertrauliche Information an die Medien vorab gegeben wurde. Es ging um eine Protestaktion gegen den chinesischen Staatspräsidenten. Und wer jetzt versucht, das rauszusuchen, ist es schon sehr, sehr lange her. Und das Lustige war, dass sie die Handynummern vertauscht haben und die sind alle bei mir gelandet, anstatt bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und irgendwann rief völlig verzweifelt, ich darf es jetzt erzählen, ein ZDF-Redakteur und sagte, kann ich dann den O-Ton von Ihnen haben, wenn ich die nicht erreiche, weil die Handyzeiten waren noch nicht so richtig. Und ich saß da und dachte, ja gut, zur Not kann ich das dann jetzt auch machen. Aber
also wenn gar nichts mehr geht, rufen Sie MC an, die gibt einen O-Ton.
Es war aber wirklich eine Verwechslung der Handynummern. Also die Medien waren alle völlig schuldlos an der Stelle. Das war einfach. Aber zur angeblichen Kooperation mit der Polizei ist es durchaus so, dass die Polizei vor Ort eine schnelle Entscheidung treffen muss, was ist mit Meinungs- und Versammlungsfreiheit, eventuell auch mit Aspekten der Kunstfreiheit, natürlich auch Sicherheitsaspekten, das spielt jetzt keine Rolle, war ein absolutes Halteverbot, aber das war jetzt keine querblockierte Autobahn, wo man sagt, da müssen jetzt Gefährdungssituationen. Aber die Polizei und die Einsatzkräfte vor Ort müssen das tatsächlich sehr schnell entscheiden, lösen wir auf, verfolgen wir nachher eventuell Verstöße gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz in Berlin, das was ja auch hier dann in Rede steht, und müssen das tatsächlich abwägen. Und wir wissen aus der Vergangenheit eben auch zum Beispiel bei der letzten Generation, die Klimakleber, die sich auf die Straße geklebt haben, dass da die Abwägung in der Regel so erfolgt ist, wenn die Polizei kam, hat sie diese Versammlung aufgelöst. Also das heißt, es gibt einen Spielraum der Entscheidungen, der jetzt hier so ausgeführt worden ist, wie wir es erlebt haben, dass sie gesagt haben, wir tolerieren das. Die haben natürlich den, sobald sie dann eben den Fahrer hatten, eben auch gesagt, er müsse das abdrehen. Wie wir vorhin erzählt haben, das kann ja schon mal dauern, bis man so ein Autoradio ausmacht. Ja, also wenn man dann, also insofern, das ist nicht ganz unproblematisch, weil wir da Verfassungsziele haben, die ich auch persönlich durchaus teile. Man sagt, die stehen jetzt auch mal gegeneinander und dann haben wir verschiedene Akteure und natürlich versuchen alle Akteure am besten aus der Nummer rauszukommen. Also es ist nicht verwerflich, dass das Zentrum für politische Schönheit sagt, wir wollen möglichst lange da stehen. Wir tun alles, damit das möglichst lange ist. Wir tun alles, damit das möglichst laut ist, ein OWI-Verfahren, also ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Lärmproblematik wartet ja auch noch auf die.
Und das ist jetzt ja, das aber Ende ich denke der Geschichte. Nicht, dass das etwas ist, was das Zentrum für politische Schönheit ernsthaft in finanzielle Schwierigkeiten
bringt. Nein, wird. Also aber das ist aber ein spannender Aspekt. Ich habe auf der einen Seite ein Thema, was über längere Zeit und vielleicht sogar über lange Zeit eine hohe politische Bedeutung und mediale Bedeutung haben wird und habe einen finanziellen Einsatz, der extrem gering ist. Also da reden wir jetzt über ein paar hundert Euro und selbst lass es ein paar tausend sein.
Also jede Werbeagentur würde sagen, das ist ein Kosten-Nutzen-Effekt, der ist sensationell
gut. Das finde ich unter Verfassungsaspekten schon spannend zu diskutieren.
Okay, eine Sache nur nochmal der Form halber. In Deutschland muss die Polizei eine Versammlung nicht genehmigen, sondern die ist grundsätzlich im Rahmen der Versammlungsfreiheit gedeckt. Die Polizei kann halt nur, wenn eine Veranstaltung angemeldet wird, sie zunächst einmal aus begründeten Punkten heraus verbieten und dann klären das die Gerichte in der Regel im Eilverfahren. Also nur, dass das entsprechend klar ist. Also nur, dass die da mit diesem Bus hingefahren sind, heißt das nicht, dass die Polizei jetzt mit denen gemeinsame Sache gemacht hat. Also auch das ist entsprechend da.
Also die Polizei Bullshit. War schnell vor Ort. Also das ist, also die haben das jetzt nicht sich von der anderen
Seite. Ja, es gibt auch Bilder, wo dieser Bus schon entsprechend lärmt und ein Polizeiwagen fährt dann einfach daran vorbei. Also der hält dann auch nicht an oder der fährt halt weg. Ja, und auf der anderen Seite, in 10 Minuten Aktionszeit hat man auch nicht so einen Bus abgeschleppt. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Zum Schluss noch eine Frage an hier unsere Diplompsychologin am Tisch, MC. Und zwar, allein jetzt, dass wir uns jetzt wieder mit der AfD beschäftigt haben. Haben wir die AfD jetzt damit unterstützt oder haben wir zur Aufklärung beigetragen oder haben wir ganz was anderes gemacht?
Wir haben was ganz anderes gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass bestimmte Aspekte, die in der Debatte noch nicht so oft vorkamen, dass die ein bisschen an die Oberfläche kommen. Und mein Anliegen ist, dass darüber gesprochen wird. Ja, also wir machen hier keine AfD-Wähler und wir machen hier auch keine AfD-Nichtwähler. Das ist, das schaffen wir nicht. Ja, egal, ob wir das gerne wollen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir da eine bestimmte Präferenz haben. Aber das, was elementar ist, ist solche Sachen nicht einfach für sich kurz abzuhaken im Sinne einer Zustimmung oder Ablehnung, sondern zu sagen, Mensch, da ist mehr dahinter. Und das allein ist schon politisches Engagement und das war unser Ziel.
Ja, und ich empfehle immer an der Stelle, wo eine Meldung, die uns erreicht, große Emotionen bei uns auslöst, immer erstmal innezuhalten und sich mit den Fakten zu beschäftigen und immer auch überlegen, gibt es da nicht vielleicht noch eine zweite Information hinter der Geschichte? Alleine, dass man sich nur mit der Frage beschäftigen könnte, ob man die Partei zum Sommerinterview einlädt oder nicht, zeigt natürlich auch, wie die AfD die öffentliche Debatte beherrscht.
Ein Thema ist, sie ist die AfD, sie ist immer ein Thema und sie wird es auch noch lange bleiben. Deswegen wichtige Aufgabe für uns, an diesem Thema auch dran zu bleiben. Sowohl in unserem Podcast, aber auch in privaten Gesprächen oder im Kollegenkreis. Das ist politisches Engagement.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war diese Folge der Nahbetrachtung. Sie können uns schreiben unter podcast@nahbetrachtung.de und denken Sie bitte dran, nicht nur diese Folge zu liken, sondern auch den Podcast entsprechend zu abonnieren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auch weiterempfehlen und wir noch mehr Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen können. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.